Deutschlandfunk.
Aglaya, wir starten heute in Hassenberg. Das ist ein kleiner Ort in Oberfranken an der Grenze zu Thüringen. Und da wächst der Mann auf, den ihr gleich hört. Der heißt Kai Frobel.
Es sind die 70er Jahre und es gibt zwei deutsche Staaten, die BRD und die DDR.
Damals war die Bachmitte die Grenze, stand sogar extra Schilder. Nachdem mir aber viele seltene Arten vorkommen, Muschelarten, Libellenarten, bin ich dann von der Westseite, aber auch natürlich voll in den Bach rein und war natürlich damit auch auf DDR-Gebiet. Und das war natürlich mit viel Herzklopfen verbunden, weil hätte ja doch eine Grenzpatrouille kommen können.
Ja, er nimmt das Herzklopfen aber in Kauf. Das erzählt er hier in einem Video der Bundesregierung zur deutschen Einheit. Denn was er da entdeckt, im Bach und im Wald drumherum, das findet Kai Frobel so faszinierend, dass er nicht aufhören kann, da rumzustromern.
Und er hat großen Anteil daran, dass aus dem Streifen entlang der ehemaligen Grenze später das erste und das größte gesamtdeutsche Naturschutzprojekt wird. Und vielleicht ist dieses grüne Band, das sich durch Deutschland zieht, in Zukunft sogar UNESCO-Welterbe.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Aglaya Dane
und Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Und wir sprechen hier jede Woche über Natur und Klimaschutz und darüber, wie es unserem Planeten geht.
Und diesmal haben wir uns gedacht, zum Tag der deutschen Einheit gucken wir mal auf ein ganz besonderes Gebiet in Deutschland, das durch die Teilung erst entstanden ist, das Grüne Band.
Ja, so heißt jetzt der ehemalige Todesstreifen an der Grenze zwischen der damaligen DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Und was damals ganz schrecklich war für viele Menschen, diese streng bewachte Grenze, da sind mindestens 429 Menschen gestorben. Wahrscheinlich waren es sogar noch mehr, weil die DDR-Führung damals viele Todesfälle verschleiert hat. Aber diese Grenze war eben auch wenn das vielleicht zynisch klingt, für die Natur ein Glück und für Kai Frobel auch.
Im Prinzip sieht es so aus, wie wenn Sie in dem Garten 40 Jahre nichts machen. Das ist also richtige schöne Wildnis, altes Gras, Büsche, Bäume, oftmals eine parkartige Landschaft, die da entstanden ist. Man muss schon genau hinsehen, weil es ja im Schnitt nur so etwa gut 100 Meter breit ist. Es ist aber mit 1400 Kilometer das längste Biotop Deutschlands.
Der frühere Umweltminister Klaus Töpfer hat mal gesagt, das grüne Band gehört zum Tafelsilber der deutschen Einheit. Also ist wirklich wertvoll. Mhm. Und dass es das immer noch gibt und nicht verscherbelt wurde wie so viel Tafelsilber, das liegt eben auch an Menschen wie Kai Frobel. Der ist inzwischen Biologe und Geoökologe und Referent für Biotop- und Naturschutz beim BUND in Bayern, also dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, und hat mit dafür gesorgt, dass es an der früheren Grenze immer noch weitgehend so aussieht wie damals, als er da als Jugendlicher seine ersten Vögelchen und Libellen beobachtet hat.
Und wir wollen heute erzählen, wie aus dem Todesstreifen eine Lebenslinie wurde, so sagt das der BUND. Und wie aus dem grünen Band vielleicht eine Welterbestätte wird.
Ja, und damit wir genauer wissen, worüber wir da eigentlich reden, hast du das zusammengetragen, was das grüne Band so besonders macht.
Die Basics.
Das grüne Band ist der größte zusammenhängende Biotopverbund in Deutschland. Das zieht sich von der Ostsee bis nach Bayern. Das heißt, es umfasst bis auf das Hochgebirge im Grunde alle deutschen Landschaftstypen. Deshalb gibt's da auch so viele verschiedene Lebensräume, Brachflächen, alte Wälder, Seen und Moore zum Beispiel. Weil die Grenze von 1952 bis zum Mauerfall 1989 zumindest auf der Ostseite nicht zugänglich war, konnten sich Tiere und Pflanzen da ziemlich ungestört ausbreiten. Und heute leben im grünen Band hunderte gefährdete Arten, obwohl es ziemlich schmal ist, nur so 50 bis 200 Meter breit. Inzwischen gehören dazu 150 Naturschutzgebiete, aber ein Teil ist auch noch in Privatbesitz. Etwa 10% sind Äcker- oder Grünlandflächen.
Es gibt den Plan, das Grüne Band als Welterbestätte der UNESCO anerkennen zu lassen. Und zwar sowohl als Weltnatur als auch als Weltkulturerbe. Weil es eben auch für die deutsche Teilung steht mit den Wachtürmen, die es da gab und den Grenzanlagen.
Und diese Teilung, die hat ja einiges mit uns gemacht hier in Deutschland, auch mit Kai Frobel. Das hat er mal im Interview mit Deutschlandfunk Kultur erzählt.
Also mein Vater war ja praktischer Arzt und ich habe es einmal mitbekommen, wie er ein Minenopfer behandeln musste. Und wenn Sie da blutüberströmte Menschen sehen, dann haben Sie eine klare Meinung, wie menschenverachtend dieses Monstrum gewesen ist, diese innerdeutsche Grenze.
Deshalb ist das grüne Band für ihn auch nicht nur ein wichtiger Lebensraum für die Natur, sondern es hat auch eine zweite Funktion.
Einfach ein lebendiges ökologisches Denkmal, dass man an diesem Band noch ein Stück weit erkennen kann, auch heutige Generationen, in welcher unglaublichen Dimension, Breite und Länge hier mal ein aus heutiger Sicht unglaublicher Riss durch dieses Land ging.
Ja, weil wir uns hier aber vor allem um Natur- und Klimaschutz kümmern, gucken wir vor allem auf das Naturerbe.
Ja, und da hat das Grüne Band einiges zu bieten. Da leben über 5000 Tier- und Pflanzenarten. Mehr als 1200 davon stehen auf der roten Liste, sind also gefährdet. Und darunter auch viele Vogelarten wie Schwarzstorch oder Braunkehlchen. Das Braunkehlchen war 2023 auch Vogel des Jahres, hat, wie man sich vorstellen kann, einen braunen Bauch und schwarze Knopfaugen, also sehr süß.
Ja, sehr süß, finde ich auch. Auch Fischotter und Wildkatzen und Luchse leben da und seltene Schmetterlinge wie der goldene Scheckenfalter.
Und es gibt Pflanzen wie Arnika, Trollblume, breitblättriges Knabenkraut oder Küchenschelle. Das klingt sehr speziell und ist es offenbar auch.
Breitblättriges Knabenkraut ist ein cooler Zungenbrecher. Was ich wirklich krass finde, der BUND, der hat schon im Winter 89, also direkt nach dem Mauerfall, angefangen, sich um dieses Gebiet zu kümmern. Und das war auch damals schon ein Gemeinschaftsprojekt von Naturschützenden aus West und Ost.
Wir haben uns tatsächlich am Montag nach der Grenzöffnung entschlossen, wir laden uns bekannte DDR-Naturschützer ein. Wir hatten gerade 23 Anschriften, haben dazu gesagt, verteilt die weiter. Und in einem Schneeballsystem, das mir bis heute noch unklar ist, es gab ja kein Mail und auch Telefon war innerhalb der DDR nicht so verbreitet, wie wir das kannten, kam dann am 9. Dezember, also einen Monat später, ins etwas verschneite Hof 400 Teilnehmer. Und zwar wirklich aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Thüringen. Und es war eine unheimlich bewegende Atmosphäre. Man hat sich ja überhaupt nicht gekannt über Jahrzehnte. Aber man hat sich gleich verstanden, weil Naturschützer in Ost und West offenbar dieselben Probleme hatten.
Na, bei dem Treffen in Bayern ist dann auch der Name entstanden, Grünes Band. Und seitdem ist einiges passiert. 2005 wurde das Grüne Band als nationales Naturerbe eingestuft und 2007 wurde es zum Leuchtturmprojekt in der nationalen Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt erklärt. Seitdem hat der Bund auch viele Flächen, die ihm gehörten, an Naturschutzstiftungen übertragen oder an die Länder, weil die für den Naturschutz zuständig sind.
Ja, und auch der BUND versucht immer wieder, das Grüne Band zu vergrößern oder Lücken zu schließen, indem er benachbarte Flächen dazukauft.
Aber es ist immer noch viel zu tun, weil immer noch viele Flächen in Privatbesitz sind und weil die Besitzer natürlich manchmal eigene Interessen haben, zum Beispiel Ackerflächen draus machen. Und dann geht es darum, dass die zumindest naturnah bewirtschaftet werden. Und es gibt immer wieder auch Streit wegen Straßenbauprojekten, die da durchs Grüne Band durchgehen.
Ja, dabei ist genau das ja das Besondere am Grünen Band, dass es eben ein zusammenhängendes Biotop ist oder ein Verbund von Lebensräumen. Und je größer die zusammenhängenden Lebensräume sind, desto besser ist das auch für die Pflanzen und die Tiere, weil die sich dann richtig ausbreiten können.
Und deshalb gibt es auch, und da müssen wir mal kurz mal ausholen, noch ein viel größeres Projekt, nämlich das Grüne Band Europa, weil es diese streng bewachten Grenzen ja nicht nur in Deutschland gegeben hat, sondern in ganz Europa, den Eisernen Vorhang.
Ja, das war ja die Grenze zwischen den NATO-Staaten im Westen und den Verbündeten der Sowjetunion im Osten.
Und dieser Vorhang, der reichte vom Eismeer an der Grenze zwischen Russland und Norwegen bis zum Schwarzen Meer an der Grenze von Bulgarien und Griechenland. Das sind 12.500 Kilometer entlang der Grenzen von 24 Staaten. Und auch da war die Natur oft jahrzehntelang sich selbst überlassen. Da gibt es auch schon 40 grenzüberschreitende Nationalparks und es gibt eben eine Initiative, auch dieses europäische Grüne Band zu einem riesigen, miteinander verbundenen Lebensraum zu machen.
Jetzt sind wir aber noch beim deutschen Grünen Band und bei der Frage, wie es klappen kann, dass die UNESCO das zum Welterbe erklärt.
Das ist schließlich die höchste Auszeichnung, die die Weltgemeinschaft für eine Naturlandschaft vergeben kann. Also, diese Landschaft muss dann schon wirklich einzigartig sein, so wie der Grand Canyon in den USA, die Galapagos-Inseln oder das Great Barrier Reef. Und so gemischte Welterbestätten, also Natur- und Kulturerbe in einem, wie es das Grüne Band sein will, die gibt's nur ganz wenige, zum Beispiel Machu Picchu in Peru. Aber in Deutschland gibt es sowas noch gar nicht.
In Deutschland gibt es bisher mehr als 50 Kulturerbestätten und 3 Naturerbestätten. Zum Beispiel das Wattenmeer gehört dazu. Und das Grüne Band wäre eben das erste, das beides kombiniert, wenn die UNESCO es irgendwann aufnimmt. Bisher steht das Grüne Band seit Januar 2024 zumindest auf der deutschen Vorschlagsliste.
So, jetzt haben die meisten von uns, glaube ich, noch keinen direkten Kontakt mit der UNESCO gehabt.
Nee.
Also wenn man so ein Projekt von der Vorschlagsliste auf die endgültige Welterbeliste bringen möchte, wie geht das?
Ja, das ist ein sehr langwieriger Prozess. In Deutschland ist es am Ende eine Entscheidung von Bund und Ländern, welches Projekt von der Liste wirklich vorgeschlagen wird. Vorher aber muss auch so eine Bewerbung erstmal vorbereitet werden, was in einigen Fällen auch schon mal 30 Jahre gedauert hat. Wie es beim grünen Band vorankommt, darüber habe ich mit der Biologin Liana Gaidezis gesprochen. Die arbeitet beim BUND und ist in dem Team, das die Bewerbung vorbereiten soll. Und sie sagt, ein Teil ihrer Arbeit ist es, Leuten, die am grünen Band leben und arbeiten, ihre Sorgen zu nehmen.
Der Widerstand vor Ort, der kommt manchmal daher, eigentlich durch die eher Unwissenheit, weil da oft gedacht wird, ui, da kommt jetzt Welterbe, dann wird wieder alles verboten, man darf nicht mehr rein, man darf da nichts mehr machen, auch keine Pilze mehr suchen. Das stimmt natürlich nicht.
Sie sagt, mit dem Welterbetitel wird das grüne Band nicht noch mehr geschützt, was viele befürchten. Der Schutz muss schon da sein, um den Titel überhaupt zu bekommen.
Aber da ist man ja schon ziemlich weit. Also mehr als 80% der Fläche stehen ja schon unter Schutz.
Ja, und Gaidezis rechnet damit, dass die restlichen 20% auch noch kommen. Vielleicht schon übernächstes Jahr, sagt sie. Wenn sie mit Bürgermeistern oder Landwirtinnen vor Ort redet, dann geht es in erster Linie darum, abzusichern, dass der Schutz auch lange bleibt. So ein Welterbetitel, der kann einem ja auch wieder aberkannt werden. Haben wir gesehen beim Dresdner Elbtal.
Ja.
Und das soll beim grünen Band eben nicht passieren.
Ohne die lokale Bevölkerung, lokalen Akteure vor Ort, kann man auch so ein Welterbesymbol nicht erhalten. Also da braucht man die Unterstützung. Und da schaut die UNESCO auch drauf.
Und sie erzählt den Leuten vor Ort von den Vorteilen. Mehr Bekanntheit in der ganzen Welt. Man kennt diese Welterbestätten.
Ja.
Tourismus kann folgen. Und es gibt auch positive Folgen für die Artenvielfalt.
Okay, das erzählt sie jetzt den Leuten am grünen Band. Aber was erzählt sie der UNESCO?
Der UNESCO erzählt sie gar nichts. Die Bewerbung am Ende einreichen, wenn es dann soweit kommt, das macht die Kultusministerkonferenz. Der BUND bereitet das eben nur vor. Zusammen noch mit einer anderen Organisation, dem Deutschen Kulturrat. Die sammeln Daten über die Biodiversität dort, auch über die Kulturdenkmäler, um gutes Material zu haben dann für die Bewerbung.
Das klingt so, als würde das noch ein bisschen dauern.
Ja, Liana Gaidezis vom BUND hat für sich erstmal einen 5-Jahres-Plan.
Wir streben mal an, dass es nicht noch mal 30 Jahre dauern wird, sondern dass wir vielleicht im Jahr 2030 schon einen guten Schritt vorangekommen sind, dass es absehbar ist, dass eine Nominierung dann vielleicht erfolgen könnte.
Ob das alles klappt, das hat auch mit Politik zu tun.
Ja, logisch.
Die Welterbekandidaten werden ja von den Bundesländern bestimmt. Und das ist in diesem Fall besonders kompliziert, denn am grünen Band hängen ja 9 Bundesländer dran und die müssen sich da einig werden. Und inwieweit die Länder das Projekt unterstützen, hängt auch davon ab, wer dort an der Macht ist. Und das kann sich immer wieder ändern.
So, Aglaya, jetzt gucken wir am Ende doch nochmal allgemein auf die deutsche Einheit. Vor 35 Jahren sind die DDR und die BRD zu einem Staat geworden. Und das hatte auch große Folgen für die Umwelt.
Das Umweltbundesamt sagt, die Einheit war für die Umwelt ein Gewinn. Seitdem hat sich viel verbessert, die Qualität der Luft, der Böden, auch der Flüsse. Und das in beiden Teilen Deutschlands. Besonders deutlich sind die Verbesserungen aber in der Osthälfte.
Weil die Umwelt da auch besonders stark verschmutzt war.
Ja, gerade die Luftverschmutzung, die war in der DDR zum Beispiel extrem.
Ja, das weiß ich auch noch. Ich war oft in der DDR und es roch immer nach Braunkohle und Trabi. Ich fand es irgendwie ganz cool, aber es war schon heftig.
Ja, das hat die Menschen 89 auch auf die Straße getrieben. Also die SED-Führung hat Daten zu Umweltthemen geheim gehalten und das hat die Menschen geärgert und mobilisiert. Die haben ja gemerkt, dass da was nicht stimmt und gefordert, wir wollen da mehr wissen. Nirgendwo in Europa gab es damals pro Kopf so hohe Schadstoffemissionen wie in der DDR, was eben auch zu tun hatte mit Braunkohlekraftwerken und damit, dass viele Leute mit Kohle geheizt haben. Und gerade die Leute, die in den 80er Jahren in der Nähe des Industriegebiets um Leipzig-Halle, Weißenfels, Bitterfels dort gelebt haben, die haben wirklich schlechte Luft geatmet.
Wobei ich das ein bisschen auch aus dem Ruhrgebiet kenne. Also ich bin ja in Dortmund groß geworden mit Smogalarm und allem.
Ja, das Ruhrgebiet hatte auch sehr schlechte Luft in den 80ern. Aber im Jahresdurchschnitt war die Belastung mit Schwefeldioxid in der DDR-Braunkohleregion 4-mal höher.
Okay, krass. Aber mit der deutschen Einheit ist es besser geworden.
Ja, in den 90er Jahren wurden dann viele Kraftwerke und Industrieanlagen im Osten saniert oder eben geschlossen. Und diese Schließungen, die waren für die Leute vor Ort zum Teil natürlich furchtbar, weil die ihre Jobs verloren haben. Aber für die Umwelt, muss man sagen, war das gut. Also 10 Jahre nach der Wende gab es dann keine großen Unterschiede mehr, was die Luftqualität angeht in Industriegebieten in Ost und West.
Und stark verändert hat sich ja auch die Wasserqualität in Flüssen. Also auch sowohl im Osten wie im Westen. Heute baden Leute im Rhein oder in der Elbe, zumindest da, wo nicht so viel Strömung ist und es erlaubt ist.
Ja, aber früher durfte man im Rhein nicht schwimmen, weil da lange Zeit so viel Chemie und so viel Abwasser eingeleitet wurde, dass der einfach zu dreckig war.
Ja.
Und an einigen Flüssen in der DDR war es eben noch schlimmer. 1990 wurde zum ersten Mal eine Karte erstellt über die Wasserqualität von Gewässern für Gesamtdeutschland, also für Ost und West dann zusammen. Und da musste für Teile der Elbe im Osten eine zusätzliche Güteklasse eingeführt werden, weil das Wasser so dreckig und so giftig war, dass die geltenden Maßstäbe, die man hatte, nicht mehr ausgereicht haben. Also man hat dann eine neue Klasse eingeführt und das hieß dann ökologisch zerstört.
Also von Güteklasse kann man da auch nicht mehr reden.
Ne? Nee.
Das klingt ja eigentlich wie unrettbar verloren, ja, ökologisch zerstört. Aber auch das wurde dann ja besser.
Ja, es wurden unter anderem bessere Kläranlagen gebaut und auch strengere Gesetze erlassen für Industriebetriebe. In den 90er Jahren haben sich dann viele Flüsse erholt, auch die im Osten. Aber man muss sagen, auch heute noch ist nicht alles super bei den Flüssen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also schlechte Werte, Fischsterben, das gibt es ja heute auch noch in deutschen Flüssen.
Ja, mehr als 90% der deutschen Flüsse und Bäche sind ökologisch in keinem guten Zustand. Und auch was die Luftverschmutzung und Böden angeht, da haben wir heute immer noch große Probleme. Also kann man sagen, beim Umweltschutz, da hat sich in den letzten 35 Jahren viel getan, aber es ist auch noch Luft nach oben.
Was geht?
Gucken wir doch mal, was da noch geht. In dieser Rubrik stellen wir Dinge vor, die gut sind fürs Klima und Umwelt oder Projekte, die unsere Welt nachhaltig verbessern sollen.
Ja, und es gibt ein passendes Projekt für diese Tage, an denen wir ja die Wiedervereinigung feiern, das Einheitsbuddeln.
Das ist, kurz zusammengefasst, eine Baumpflanzaktion. Was hat es damit auf sich, Herr Gleier?
Die Aktion hat das Land Schleswig-Holstein ins Leben gerufen vor 6 Jahren. Und seitdem fand das Buddeln jedes Jahr statt. Also ist schon eine Art Einheitsritual geworden, inzwischen überall in Deutschland. Und die Vision ist, dass jeder am 3. Oktober einen Baum pflanzt. Also zum Beispiel im eigenen Garten. Und dann hätten wir theoretisch jedes Jahr auf den Schlag gut 80 Millionen Bäume mehr im Land.
Ja, wenn wirklich alle mitmachen würden, vom Säugling bis zum Greis.
Ja, das geht natürlich nicht.
Ein
Säugling
nicht auf 80 Millionen.
Kann
nicht
buddeln.
Ja, und dazu kommt, es hat ja auch nicht jeder einen Garten, um selbst einen Baum zu pflanzen.
Das stimmt. Deshalb beteiligen sich auch Städte und Gemeinden an der Aktion. Manchmal auch Vereine, Parteien, Firmen auch. Die stellen dann Flächen zur Verfügung. Die bestellen auch direkt Pflanzen und dann kann man da hingehen und einfach nur buddeln.
Mitbuddeln, yes.
Ja, das sind öffentliche Pflanzpartys, die finden meistens am 3. Oktober direkt statt, manchmal auch noch an den Tagen danach. Und wenn ihr gucken wollt, was bei euch in der Gegend los ist, es gibt da eine interaktive Karte auf der Seite einheitsbuddeln.org.
Es gibt ja auch oft Kritik an so Baumpflanzaktionen, haben wir hier bei Update Erde auch schon öfter darüber berichtet. Stichwort Greenwashing, also Unternehmen, die viel CO2 ausstoßen, die pflanzen dann für ihr Image Bäume, was aber ökologisch oft gar nicht so sinnvoll ist.
Ja, und generell muss man sagen, ist es auch sinnvoller, Wälder mit altem Baumbestand zu erhalten. Die speichern viel mehr CO2 als kleine, junge Bäume. Aber neue Bäume pflanzen ist trotzdem gut. Und es gibt auf der Seite von Einheitsbuddeln auch Informationen, welche Bäume sich besonders eignen und worauf man da achten sollte, zum Beispiel eben beim Einpflanzen.
Jetzt hast du gesagt, das Einheitsbuddeln gibt seit 2019. Wie viele Bäume sind denn seitdem schon gepflanzt worden?
Bisher sind es ungefähr 450.000. Also wenn man sich überlegt, 80 Millionen pro Jahr, das war eigentlich das Ziel. Also da geht noch ein bisschen was. Für dieses Jahr haben sich die Veranstalter 100.000 neue Bäume vorgenommen. Also so richtig scheint bei der Bevölkerung das noch nicht angekommen zu sein, dieses Einheitsritual.
Also ich habe nach und nach schon 3 Bäume gepflanzt in meinem Leben.
Oha.
Und in meinem Garten, allerdings nie am 3. Oktober. Egal. Aglaya, wir sind fast am Ende. Was ist denn bei dir angekommen heute in unserer Folge und was ist hängen geblieben?
Für mich war neu, dass es auch Umweltthemen waren, die die Leute auf die Straße getrieben haben im Herbst 89 in der DDR. Das war mir vorher nicht so klar, dass es eben auch mobilisiert hat. Und ich muss sagen, diese Geschichte von diesem Treffen in Hof im Dezember 89, dass da auf einmal 400 Leute sitzen aus Ost und West und sich darüber unterhalten, was sie jetzt machen mit diesem Streifen, der sie ja 40 Jahre getrennt hat. Und dass sie da beschließen, das Leben, das dort entstanden ist, schützen zu wollen. Das fand ich eine richtig berührende Geschichte.
Oder? Ja. Und dass sie damit auch Erfolg hatten, finde ich super. Also, dass es dieses grüne Band noch gibt, das ist ja schon ein Erfolg, wenn man sieht, was es alles nicht mehr gibt. Und ich muss sagen, ich habe echt Lust gekriegt, da mal lang zu wandern. So nach und nach. Einmal durch Deutschland, oder?
Ja, würde ich sofort mitmachen.
Deine Minute Natur.
Jetzt geht's in Gedanken zumindest erstmal nach Mecklenburg-Vorpommern auf die Insel Rügen. Da liegt der Nationalpark Jasmund. Das ist der kleinste Nationalpark Deutschlands. Auch sehr schön. Und der Buchenwald da, der gehört übrigens schon zum UNESCO-Welterbe.
Unsere Hörerin Theresa war da und hat uns diese Aufnahme geschickt. Danke, Theresa. Und danke auch an Anneke Schäfer aus der Redaktion und Shukri Gustmann aus der Technik. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.